Schön, dass so viele heute gekommen sind. Herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst am heutigen Sonntag. Wir feiern heute gemeinsam Abendmahl, aber davor werden wir einiges an Wort Gottes hören. Ja, herzlich willkommen an alle Gäste, Freunde der Gemeinde und natürlich alle Gemeindemitglieder. Wir hören das Präludium. Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 1 heißt es: Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott haben zu können, ist ein großes Geschenk. Diesen Frieden bekommen wir, wenn wir das Erlösungswerk Gottes, erfolgt durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, wenn wir das bewusst für uns persönlich annehmen und glauben. Dann schenkt uns Gott seinen Frieden. Diesen Frieden brauchen wir, um im Gericht vor Gott, vor Jesus als Richter bestehen zu können. Wenn wir nicht erlöst sind von unserer Schuld, von unseren Sünden, können wir vor Gott nicht bestehen. Und wir haben auch keinen Frieden. Und den Frieden Gottes, den brauchen wir besonders auch für das Leben auf dieser Erde. Das ist uns im Moment, denke ich, besonders bewusst. Es toben gewaltige Stürme in dieser Welt, in Europa und manchmal auch in unserem privaten Leben. Da ist es gut, wenn unser Leben fest gegründet ist, auf einen Fels gestellt ist, so sagt es die Bibel, und wenn unser Leben nicht auf Sand gebaut ist. Wir brauchen den Frieden mit Gott. Dieser Friede wird uns geschenkt und das feiern wir nachher auch im Abendmahl. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir auch für diesen zweiten Gottesdienst, den wir hier feiern dürfen in Frieden und in Freiheit. Und danke, dass wir das auch noch in äußeren Frieden tun können. Danke für den Frieden in unserem Land. Und danke auch, dass wir das mit innerem Frieden tun können, wenn wir versöhnt sind mit dir und auch mit den Menschen. Dann machst du uns frei, auf dich zu hören, ja, und sogar dir zu dienen. Und so bitten wir darum, dass du mit deinem Frieden unter uns bist, der höher ist als alle Vernunft und der uns durchtragen möchte, auch und gerade in dieser schwierigen Zeit. Wir erbitten diesen Frieden, deinen Segen und deinen Bewahren, aber auch für Christen in anderen Teilen der Welt, die bedroht sind durch Christenverfolgung, durch Krieg oder auch auf andere Weise. Herr, du weißt um Christenverfolgung in Ländern des südlichen Afrika, in Mali zum Beispiel. Herr, bitte behüte du die Christen, die dort heute Gottesdienst feiern. Und du weißt auch um den Krieg in der Ukraine. Du weißt, dass sich dort Christen aufhalten in diesem Land, die es nicht verlassen können und dürfen oder auch nicht verlassen wollen, weil sie dir gerne dort dienen möchten. Da erbitten wir besonders deinen Schutz und deinen Frieden in dieser für sie schwierigen Zeit. Und wir bitten auch darum, dass du Politiker bewegst in Europa und darüber hinaus zum Frieden in der Ukraine beizutragen und zu helfen, dass dort bald wieder Ruhe einkehren kann. Ja, und wir danken dir nochmals, dass du hier unter uns sein möchtest, du, der Vater im Himmel, der Schöpfer der ganzen Welt und dieser Erde, unser himmlischer Vater, der uns seinen Frieden schenken möchte und auch seine Wegweisung, seine Hilfe und wo es nötig ist, auch Korrektur. So sei du bitte auf diese Weise auch hier gegenwärtig und wir danken dir dafür. Amen. Die unbegreiflich große Liebe, die wir nachher im Abendmahl feiern, die Gott zu uns hat, die dürfen wir jetzt besingen in einem Lied. An dieser Stelle gibt es einige Bekanntmachungen. Zunächst die Geburtstage der vergangenen Woche. Geburtstag hatten Petra, Laura und Heidi. Für sie hatte ich folgendes Wort ausgesucht, das natürlich auch für uns gilt. Psalm 23, Vers 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das ist eine Zusage Gottes und das ist eine schöne Zusage. Er will uns Gutes tun. Und das auch, wenn nicht alles immer gut ist. Aber ich denke, das ist eine Zusage, die Gott uns macht. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang, so heißt es später in dem Psalm in Vers 6. Also auch wenn schwierige Zeiten kommen, wird auch immer Gutes dabei sein, weil Gott uns segnet. Ja, den Geburtstagskindern wünschen wir Gottes Segen. Heidi war im ersten Gottesdienst anwesend. Dann ein Hinweis. Für die Kinder wird es ein Osterpicknick geben am Ostermontag, auch für die Kinder von Gästen der Gemeinde, am Ostermontag nachmittags auf dem Waldspielplatz in Kirchlinteln. Dort wird es auch ein Programm geben für die Kinder. Wer dort teilnehmen möchte, da gibt es eine Liste, die liegt im Foyer, außerdem Informationsflyer. Und es muss auch pro Kind oder Familie eine erwachsene Person dabei sein und es darf etwas beigetragen werden zum Buffet. Ja, schaut euch das an im Foyer. Die Flyer liegen aus für alle, die Kinder haben. Dann möchte Niklas uns etwas ansagen.
Ja, ihr werdet das mitbekommen haben, ab morgen fallen in Niedersachsen sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen weg. Es gibt keine Masken und keine Abstandspflicht mehr und das bedeutet für uns auch, dass wir ab nächsten Sonntag wieder einen gemeinsamen Gottesdienst feiern können. Also es tut mir sehr leid, nächsten Sonntag müsst ihr früher aufstehen. Ja, nichts mehr mit ausschlafen und hier schön frühstücken und dann um 11.30 Uhr hier antabern. Da ist nichts mehr, sondern um 10 Uhr ist nächsten Sonntag ein Gottesdienst. Ich denke mal, viele freut das. Vielleicht der ein oder andere macht sich auch Gedanken. Bei so einer hohen Inzidenz wird das wieder fallen die Maßnahmen. Aber es ist halt eine politische Entscheidung. Das hat jetzt nicht die Gemeindeleitung so festgelegt, sondern das ist von der Politik so bestimmt worden. Und es macht wenig Sinn, dass wir die ganze Woche über Kontakt haben, ohne irgendeine Corona-Beschränkung und dann am Sonntagmorgen sitzen wir hier alle auf Abstand mit Maske. Darum haben wir uns eben entschieden, das einfach auch so umzusetzen, wie das vorgegeben ist. Also ab nächsten Sonntag keine Schutzmaßnahmen mehr, sondern ein Gottesdienst um 10 Uhr. Was es allerdings gibt und wo wir auch herzlich zu einladen, das ist, dass man sich individuell schützen kann. Also es ist gerne gesehen und erlaubt, eine Maske zu tragen. Kann man auch den ganzen Gottesdienst übertragen, wenn man das möchte. Was wir auch machen werden, ist, dass wir da im Bibelstundenbereich weiterhin die Stühle auf Abstand stellen. Also es wird auch die Möglichkeit geben, für diejenigen, die das wünschen, weiterhin auf Abstand zu sitzen. Wir werden auch nochmal extra darauf achten, dass da gut gelüftet wird. Also so, dass wir da so ein bisschen auch eine Übergangszeit schaffen, wo man sich noch daran gewöhnen kann oder wo man erstmal auch noch weiterhin da auf Abstand sitzen kann. Aber erstmal so grundsätzlich eben ein Gottesdienst ab nächsten Sonntag um 10 Uhr. Also stellt euch den Wecker. Dann eine zweite Ansage und zwar das Bibelseminar startet. Wir hatten ja Neues Testament unter der Lupe Teil 1 letzten Herbst und jetzt machen wir Teil 2. Da geht es um die Briefe. Die wollen wir uns anschauen. Insgesamt 7 Einheiten und das wird an einem Abend immer um 19.30 Uhr stattfinden. Für diejenigen, die schon dabei gewesen sind, die wissen, wie es abläuft. Eine halbe Stunde werde ich ein Referat halten über diesen Brief. Hintergründe, wer hat das geschrieben, warum hat das geschrieben, was ist der Inhalt? Und dann eine halbe Stunde lang Bibelarbeit, dass wir uns einen zentralen Text aus diesem Brief herausnehmen und dann darüber sprechen. Wenn du teilnehmen möchtest, dann liegt eine Liste im Foyer aus, da kannst du deinen Namen eintragen und auch einen Tag nennen, an dem du nicht so gut kannst oder nicht kannst, dann versuchen wir das so zu legen, dass da möglichst viele können. Also wenn ihr daran Interesse habt, tragt euch gerne in die Liste ein.
Am kommenden Sonntag werden wir eine kurze Gemeindestunde nach dem Gottesdienst haben für Mitglieder der Gemeinde. In der Gemeindeleitung gab es und gibt es Überlegungen, wie wir als Gemeinde den Menschen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind, helfen können. Und diese Überlegungen werden wir euch darstellen. Dafür werden auch Gelder von der Gemeinde benötigt. Also wir brauchen da eure Zustimmung als Mitglieder. Wie gesagt, merkt euch das, nehmt euch dann auch bitte Zeit, kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst eine kurze Gemeindestunde. Und wir wollen auch am kommenden Sonntag die Kollekte für die Ukraine sammeln. Also stellt euch drauf ein, kommenden Sonntag, die Kollekte wird für die Ukraine bestimmt sein. Dann einige Termine. Am Dienstag findet wieder der Gesellschaftsspiele-Nachmittag statt, den Karl-Heinz und Martina organisiert haben seit einiger Zeit. Das bietet die Möglichkeit, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und zwar Dienstagnachmittag 14 bis 18 Uhr. Wer etwas später kommt, das ist nicht so schlimm, man kann dazu stoßen. Und am Ende wird es auch eine Andacht geben. Am kommenden Samstag ist wieder Infostand in der Fußgängerzone. Das Treffen ist hier um 10 Uhr in der Gemeinde, erstmal zum Gebet. Und dann gehen einige hinaus in die Fußgängerzone. Es können auch gerne neue Mitarbeiter dazukommen, die einmal dabei sein möchten, entweder beim Gebet oder dann beim Infostand oder beides. Klaus freut sich da auch über neue Mitarbeiter. Dann lässt Marlies ausrichten, dass der Frühjahrsputz noch nicht für alle Räume hier im Gebäude gesichert ist. Also es sind noch Räume und Bereiche offen, die geputzt werden müssen. Und wer da noch Zeit hat, der kann sich gerne bei Marlies noch melden und einen Raum oder einen Bereich zuteilen lassen. Die Kollekte, die heute nach dem Gottesdienst im Foyer zusammengelegt wird, ist für unsere drei Missionare bestimmt, für die wir regelmäßig sammeln, also die Missionare im Raum Bremen, in Bulgarien, Ulrike Müller ist zurzeit in Deutschland und Konens in Argentinien. Konens haben ganz aktuell einen Brief geschickt. Da ist zu sehen, das Dach ist jetzt auf dem Gemeindehaus installiert. Der Putz muss an die Wände angebracht werden. Ansonsten läuft die Gemeindearbeit dort in Argentinien vielfältig weiter. Und dort hat man mit manchen Problemen zu kämpfen, mit denen wir jetzt hier neuerdings auch mehr zu tun haben. Thema Inflation. Die Inflation soll ja dies Jahr vielleicht hier 6% betragen in Deutschland. Alles wird teurer. Und in Argentinien ist es im Moment so, dass die Inflation bei 6% im Monat liegt. Wenn man das hochrechnet, dann ist das ganz stark, diese Teuerung. Und sowohl in der Gemeinde als auch in Argentinien selbst gibt es relativ viele Menschen, die arm sind und die das sehr trifft. Ja, ich möchte mit uns an dieser Stelle beten für die Kollekte, die wir später einlegen können. Wir verneigen uns. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du dein Reich baust in Bremen, in Bulgarien, in Argentinien, und danke, dass jeden Tag Menschen weltweit zum Glauben kommen und gerettet werden für die Ewigkeit. Und ich möchte dich bitten, dass du alle Missionare segnest, Bechnam, Mikael, Ulrike Müller und auch Ehepaar Kohnen, und schenk Gnade, dass sie gesund bleiben und dir dienen können mit Weisheit und mit Kraft. Und segne auch die Gaben, die wir dazu zusammenlegen, dass sie ihnen eine Hilfe sind und eine Ermutigung. Amen. Ja, weitere Termine stehen im Gemeindebrief und den müsst ihr in manchen Punkten ein bisschen anders lesen. Da steht für Karfreitag, dass da zwei Gottesdienste sind, das ist aber nicht mehr der Fall. Das hat sich jetzt nach Redaktionsschluss verändert. Ja, wir wollen jetzt Gott zwei Lieder singen, ihn damit anbeten und dazu aufstehen.
Ich habe niemanden, ich fühle mich einsam. Kennt ihr solche Gedanken? Denkt ihr manchmal so? Ich habe niemanden, ich fühle mich einsam. Wenn du so denkst, dann bist du nicht alleine. Laut einer Umfrage des Institutes Forsa sind ein Drittel der Deutschen einsam, fühlen sich einsam und haben auch Angst, dass das im Alter immer weiter zunimmt. In Großbritannien ist die Lage nicht besser. Da hat die Regierung sogar darauf reagiert und hat ein Ministerium gegen Einsamkeit geschaffen. In Großbritannien gibt es also einen Minister oder eine Ministerin, die sich extra darum kümmert, einsamen Leuten zu helfen. Es ist also ein gesellschaftliches Problem, kein Einzelfall, sondern ganz viele haben diese Empfindung, einsam zu sein. Nicht selten versteckt sich dabei die Einsamkeit auch zwischen Trubel und Hektik. Leute sind auf der Arbeit und haben ständig Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten. Ständig geht irgendwas hin und her und doch ist da nie irgendein Tiefgang. Und deswegen fühlen sie sich trotzdem einsam. Oder das Handy bimmelt die ganze Zeit und alle 10 Minuten kommt eine WhatsApp-Nachricht rein von einem der 1000 Kontakte, die man hat. Aber da ist nichts, was wirklich mein Herz berührt. Und ich fühle mich trotzdem allein, obwohl ich ständig mit irgendjemandem hin und her chatte. Dann ist man immer erreichbar und doch einsam. Immer erreichbar und doch einsam. Die Einsamkeit schleicht sich oft unbemerkt so in unser Leben. Man weiß gar nicht, wann das eigentlich angefangen hat. Vielleicht mit irgendeinem Ereignis, das einen zurückgeworfen hat. Oder auch einfach nur die Frustration, die so mit der Zeit immer zugenommen hat. Und das hat irgendwie uns verändert, unser Verhalten zu anderen Menschen. Das haben wir zu Anfang gar nicht so wahrgenommen, aber wir sind nicht mehr so offen auf andere zugegangen oder haben irgendwie Signale gesendet, dass wir ein bisschen Abstand brauchen, und das hat sich irgendwie so verselbstständigt, und dann ist der eine Kontakt abgebrochen und der nächste ist oberflächlich geworden und so weiter, gab es eine schleichende Entwicklung und irgendwann war man dann einsam, hat sich einsam gefühlt. Das ist nicht gut. Denn dafür sind wir als Menschen nicht gemacht. Gott, unser Schöpfer, hat uns ganz bewusst anders konstruiert. Im Genesis Morgen, als er uns erschaffen hat, schaut er auf Adam und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, dass Adam da alleine durch den Garten Eden wandert, sondern ich möchte eine Gefährtin für ihn schaffen, ein Wesen, das zu ihm passt. Und da erschafft daraufhin Gott Eva, weil der Mensch nicht dafür gemacht ist, einsam zu sein. Und doch rutschen wir eben in diese Einsamkeit, und daraus möchte uns Jesus befreien. Er möchte uns helfen, aus unserer Einsamkeit herauszukommen. Er begegnet uns in unserer Einsamkeit, und das lesen wir auch in unserem heutigen Predigttext. Der handelt genau davon, dass Jesus einen Menschen aus seiner Einsamkeit herausholt. Und das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen und lesen. Das ist Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Bevor ich gleich lese, Christiane, könntest du die Gardinen mal zuziehen? Ich bin da so geblendet. Genau, danke. Da heißt es, bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Tisch mit 5 offenen Hallen. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen, Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Ich habe keinen, der mir hilft, so sagt es dieser Gelähmte am Teich von Bethesda. Er war einsam, er hatte niemanden, der für ihn da war. Das lag zum einen sicherlich an seiner Krankheit, das war die Ursache, aber es war nicht die einzige Ursache. Hinzu, zu dieser Krankheit, die ihn isolierte, kam noch etwas anderes. Die Krankheit allein, die hätte nicht unbedingt zu seiner Isolation führen müssen. Er hätte ja auch in seiner Familie bleiben können, die hätte ihn versorgen können, wenn er gute Freunde gehabt hätte. Ja, wir denken an den Gelähmten, der da durchs Dach gelassen wird in den Evangelien. Also diese Einsamkeit war nicht nur auf seine Krankheit zurückzuführen, sondern auch auf eine Legende, die er glaubte. Das lesen wir in Vers 7. Da heißt es, der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand anders vor mir da. Warum will der in diesen Teich? Der Grund ist, er glaubt einer Legende, ein Aberglaube, nämlich, dass dieser Teich da von Bethesda, dass ab und zu da mal ein Engel vorbeikommt vom Himmel herab und diesen Teich berührt. Und das sieht der Normalsterbliche daran, dass sich dann die Wellen da bewegen. Und sobald das passiert, hat der Erste, der da in den Teich kommt, die Chance, geheilt zu werden. Du musst allerdings als Erstes da in den Teich kommen, dann wirst du geheilt. Ist Quatsch, ist ein Aberglaube, aber der Gelähmte glaubt daran und deswegen liegt er da einsam vor diesem Teich und versucht immer reinzukrabbeln, wenn sich denn das Wasser bewegt. Und das ist auch eine Parallele zu unserer Einsamkeit, wenn wir uns einsam fühlen. Da kann eine Ursache sein, die wirklich de facto da ist, wie jetzt bei diesem Mann diese Krankheit, aber das Ganze wird auch immer begleitet mit Legenden, mit Märchen, mit Fabeln, die wir uns einreden. Und diese Legenden zementieren dann unsere Einsamkeit noch mehr. Zum Beispiel die Legende, niemand mag dich. Da kann ja ein realer Hintergrund sein, vielleicht wenn deine Eltern dich abgelehnt haben, deine Mutter wollte dich nicht und das hast du so mitgenommen. Das stimmt auch, dass das so war. Aber die Aussage, dass dich niemand mag, ja, und keiner etwas mit dir zu tun hat, haben möchte, das ist eine Legende, ist eine Lüge, die du glaubst. Oder die Legende, dass immer der andere auf dich zukommen muss, damit echte Freundschaft entsteht. So nach dem Motto, naja, wenn ich jetzt zu Jörn gehe und mit ihm spreche, dann geht das ja von mir aus. Und dann antwortet er mir nur, weil ich freundlich bin. Und dann zwinge ich ihn ja irgendwie auch, wenn ich mal sage, kann ich mal vorbeikommen und so. Das reden wir uns ein als ein Märchen. Und darum gehen wir nie auf andere zu. Weil wir sagen, der andere muss immer zu mir kommen. Muss man mal überlegen, was passieren würde, wenn das jeder glauben würde. Dann würde es keinerlei Beziehung zwischen uns Menschen geben. Also es sind immer auch negative und falsche Denkmuster, die unsere Einsamkeit begleiten. Legenden, Lügen, die wir glauben. Und davon möchte uns Jesus befreien, von diesen falschen Denkmustern, die unsere Einsamkeit noch zementieren. Und so geht er hier in unserer Geschichte auf den Gelähmten zu und er stellt ihnen eine Frage. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Vers 6 heißt es, Jesus sah ihn dort liegen, er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn mit dieser Frage holt Jesus den Mann aus seiner Opferrolle heraus. Und er fragt ihn, willst du denn? Denn wenn du willst, dann können wir das gemeinsam schaffen. Dann können wir gemeinsam deine Krankheit überwinden und deine Einsamkeit überwinden. Wenn du es willst. Aber du musst raus aus deiner Opferrolle. Du kannst nicht da liegen bleiben und sagen, ja, immer nur sind die anderen schuld, die anderen haben das alles gemacht und ich kann nichts dazu, ich liege hier einfach und ich kann nichts machen. Das ist eine Opferrolle und Jesus holt ihn aus dieser Opferrolle und fragt, willst du gesund werden? Auch dich möchte Jesus aus der Opferrolle herausholen. Sei es das Problem Einsamkeit oder welches Problem auch immer du hast. Das ist ja so eine tückische Sache mit dieser Opferrolle, die wir ja ganz gerne einnehmen als Menschen. Es fühlt sich halt gut an. Ja, man überträgt die ganze Verantwortung auf die anderen und sagt, ich kann gar nicht anders handeln, weil meine Kindheit so verlaufen ist. Oder mit dem Ehemann ist einfach kein besseres Eheleben möglich. Punkt. Ich bin das Opfer, der andere ist schuld. Das fühlt sich gut an, weil wir dadurch entlastet werden. Es ist aber eine ganz, ganz tückische Sache. Weil in dem Moment, wo wir uns in diese Opferrolle hineinbegeben, geben wir gleichzeitig jede Möglichkeit ab, etwas an unserer Situation zu ändern. In dem Moment, wo du komplett Opfer bist, muss man sagen, tja, dann ist es so, niemand kann dir helfen, du kannst dir selber nicht helfen, du kannst nichts ändern. Du bist halt das Opfer, es ist so. Tschüss, aus, Ende der Diskussion. Das ist das Tückische an der Opferrolle. Wenn wir uns da gedanklich hineinversetzen, dann geben wir jegliche Initiative aus der Hand, etwas an unserer Situation zu ändern. Und darum möchte uns Jesus daraus holen. Und er fragt, willst du geheilt werden? Mit mir hast du die Möglichkeit. Bei Gott ist nichts unmöglich. Du kannst deine Situation verändern. Du kannst etwas Neues schaffen. Du kannst auf eine vielleicht wirklich schwierige Situation neu reagieren. Es ist möglich, aber du musst es wollen. Wenn ich dir die Hand reiche, du musst sie ergreifen. Und darum fragt er ihn, willst du gesund werden? Und er fragt uns, willst du gesund werden? Willst du, dass deine Situation sich ändert? Der Schlüssel ist eben dann, dass wir diese ausgestreckte Hand von Jesus auch ergreifen, also Kontakt zu ihm aufnehmen, den Kontakt zu Jesus finden oder wiederfinden. Es ist ja die Pointe dieser Geschichte, dass es die Begegnung mit Jesus ist, die diesen einsamen, gelähmten Menschen heilt. Ich lese euch die Verse 8 und 9 nochmal vor, da heißt es, Jesus sagte zu ihm, dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Also die Begegnung mit Jesus hat den Mann geheilt, von seiner Krankheit und dann auch von seiner Einsamkeit. Das Gefühl von Einsamkeit entsteht immer dann, wenn wir den Kontakt zu Gott verlieren. Wenn ihr euch mal vorstellt, ihr seid in einer Situation, wo ihr die Gegenwart Gottes mit Händen greifen könnt, vielleicht in einen eine schöne Lobpreiszeit, wo ihr euch ganz Gott hingibt und Gott anbetet und ihr merkt, Gott ist da. Wenn ihr euch in so eine Lage mal hineinversetzt, gedanklich, es ist unmöglich, in so einer Situation sich einsam zu fühlen. Dem Moment, wo du spürst, dass Gott da ist, fühlst du dich nicht einsam. Einsamkeit entsteht nur, wenn du das aus dem Blick verlierst, dass Gott immer da ist. Wenn du denkst, er ist nicht da. Und die Betonung liegt auf Denken, denn es gibt keine Sekunde in deinem Leben, wo Gott nicht gegenwärtig ist. Dementsprechend kann man sagen, Einsamkeit ist eigentlich ein Denkfehler. Wir denken, wir sind einsam. Wir sind es nicht wirklich. In Wirklichkeit können wir als Christen sagen, Christus lebt in uns. Näher kann Gott nicht kommen als in unser Herz. Im Heiligen Geist ist Gott in unserem Herzen gegenwärtig. Er ist uns so nahe, wie er uns nur nahe sein kann. Deswegen ist Einsamkeit ein Denkfehler. Ich sage das nicht so um dieses Gefühl abzuwerten oder so. Ich kenne das genauso und ich weiß, dass das sehr schwer auch manchmal wiegen kann und manchmal auch wirklich bedrückend ist und man da gedanklich gar nicht rauskommt. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass du faktisch als Kind Gottes niemals alleine bist. Und es geht darum, Zugang zu dieser Quelle zu finden, zu dieser Quelle des Lebens, zu Gott, der immer gegenwärtig ist. Dass wir uns darauf besinnen, wo erlebe ich denn Gott? Es gibt doch in unserem Alltag viele kleine Momente, wo wir Gott spüren und erleben. Zum Beispiel, wenn uns unser Enkelkind anlächelt oder unsere Kinder irgendwie was Tolles machen, dass wir dann merken, Mensch, Gott, der Schöpfer des Lebens, hat mir das geschenkt und ich bin gesegnet und ich merke, Gott ist da. Oder wir gehen spazieren und sehen am Himmel schöne Wolkenformationen und merken, das hat Gott jetzt für mich an den Himmel gezaubert, ein großer Künstler, weil er mich liebt. So Momente, wo wir merken, da ist Gott einfach da, da hilft er mir, da ist er gegenwärtig. Auf solche Momente sollten wir achten, solche Momente sollten wir wertschätzen und immer wieder auch aufsuchen, um zu erkennen, dass er eben da ist. Es ist so wie mit der Sonne, die ja immer da ist, aber manchmal verdeckt ist durch Wolken. Wäre die Sonne nicht da, dann hätten wir hier eine Temperatur von minus 100 Grad. Niemand könnte leben. Es wäre kein Leben möglich auf der Erde. Das heißt, die Sonne muss da sein, wissen wir allein schon deswegen, weil wir ja hier leben, weil wir existieren können. Nur durch so eine Wolkendecke, da vergessen wir es manchmal oder denken nicht dran. Dann gibt es aber immer auch so Stellen, wo die Wolkendecke aufreißt und die Sonne uns ins Gesicht scheint. Und wir merken, ja, die Sonne ist da. Und so gibt es diese heiligen Momente, wo Gott uns begegnet in unserem Alltag. Und jeder von uns kennt das. Und wir sollten diese Momente wertschätzen und immer wieder auch danach suchen und uns dann hineingeben. Das sind Momente, in denen wir uns in Gottes Arme fallen lassen. Wenn wir angespannt sind durch unsere Probleme, wenn wir uns Sorgen machen, dann empfinden wir Gottes Gegenwart nicht. Dann denken wir, dass Gott weit weg ist. Aber wenn wir das einmal loslassen und sagen, ach, das ist vielleicht gar nicht so wichtig oder das möchte ich jetzt gar nicht bedenken, ich möchte jetzt einfach nur bei Gott sein, dann merken wir, dass er da ist. Wenn wir vielleicht in seinem Wort lesen und eine Verheißung uns trifft und wir merken, das ist ein Wort direkt an mich, dann spüren wir, Gott ist da. Wenn wir das kultivieren und wenn wir lernen, daraus immer mehr zu leben und immer mehr solche Momente zu suchen und auch wertzuschätzen, dann werden wir merken, dass wir in Wirklichkeit nie alleine sind, dass Gott immer da ist. Ich bin als Kind Gottes niemals allein. Und wenn das unser Herz durchdringt, dann wird das Kräfte freisetzen. Dann werden wir da die Initiative für haben, auch anderen Menschen zu begegnen. Wir können anderen Menschen ganz anders begegnen, können auf sie zugehen, können mit ihnen reden und Beziehungen und Kontakte knüpfen, wie wir es vorher nicht konnten, weil wir nun wissen, dass Gott bei uns ist. Wenn Jesus uns begegnet, dann setzt das Kräfte frei. Setzt die Kräfte frei, dass du dich aus deiner Isolation befreien kannst. Ich lese nochmal Vers 8 und Vers 9. Jesus sagte zu dem Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Was für ein großes Wunder. Da geht dieser Mann, nimmt seine Matte und er geht zurück nach Hause zu seinen Freunden und zu seiner Familie. Wo er gedacht hat, da kann ich nie wieder hin, weil ich muss da an diesem Teich da ewig liegen und warten, bis das Wasser sich bewegt. Und so kann Jesus auch uns befreien, wenn er uns begegnet, dass wir wieder zu unseren Freunden oder zu Freunden, Verwandten gehen und Beziehungen neu knüpfen. Jesus hat den Mann geheilt und Jesus will auch dich heilen. Er will dich heilen von deiner Einsamkeit. Und wir wollen noch einmal wichtige Punkte wiederholen, die wir in der Predigt gesagt haben. Sich einsam zu fühlen ist nichts Besonderes. Viele fühlen sich einsam. Du bist nicht alleine, wenn du solche Gedanken ab und zu hast. Oftmals ist dieses Gefühl von Einsamkeit verknüpft mit Legenden, die wir uns ausdenken, mit Lügen, die wir glauben, nämlich, dass uns niemand mag. und dass alle uns kritisch gegenüber sind oder dass ich nicht den ersten Schritt machen sollte, weil das dann ja nicht ehrlich ist oder nicht von dem anderen auskommt. Solche Lügen zementieren dann unsere Einsamkeit. Aber Jesus begegnet uns und er fragt, willst du gesund werden? Er möchte uns dadurch aus unserer Opferrolle herausholen. Wir können unser Leben gestalten. Wir können Probleme in unserem Leben angehen, weil Jesus uns hilft. Er fragt, willst du gesund werden? Willst du, dass sich in deinem Leben etwas ändert? Und wenn wir sagen, ja, Jesus, das will ich. Ich bin bereit, auch etwas dafür zu tun und mit dir gemeinsam Dinge anzupacken, dann wird er Wunder in unserem Leben tun. Was uns helfen und heilen wird, ist letztendlich immer die Begegnung mit Gott, der Kontakt zu Gott. Wenn wir ihn wahrnehmen in unseren Alltagssituationen, werden wir merken, wie seine Kraft uns berührt und wie wir ganz anders mit dem Leben umgehen können und ganz anders auf unsere Probleme eingehen. Wir werden merken, ich bin nie allein als Kind Gottes. Ich bin immer gehalten und getragen. Und dadurch werden ganz automatisch neue Beziehungen auch zu anderen Menschen entstehen. Der Schlüssel ist also Jesus, wie er uns sagt, siehe, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Es geht nicht nur darum, das zu glauben, sondern es geht darum, das zu erleben. Das sollen wir erleben. Dazu lädt uns Christus ein. Amen. Ja, Jesus lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und diese Einladung wollen wir jetzt annehmen, indem wir das Abendmahl gemeinsam miteinander feiern. Genau aus diesem Grund hat Jesus uns das gestiftet, damit wir einmal im Monat die Möglichkeit haben, ganz symbolisch nachzuvollziehen, dass er für uns da ist, dass er für uns gestorben ist und dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Jesus sagt zu euch, mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, der bekennt damit, Jesus ist der Herr meines Lebens. Er ist für meine Sünden gestorben und ich möchte in seiner Gegenwart als Kind Gottes leben. Das ist eine ganz grundsätzliche Lebensentscheidung und wir bitten als Gemeinde, dass man diese Entscheidung nicht leichtfertig trifft und einfach so am Abendmahl teilnimmt, sondern das wirklich nur als äußeres Zeichen dafür nimmt, dass man diese Entscheidung wirklich innerlich getroffen hat. Die Bibel mahnt diesbezüglich, sie sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Wir wollen nun auf die Einsetzungsworte hören und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir loben und preisen dich dafür, dass du diesen Graben, der zwischen uns und dir bestand, zugeschüttet hast, dass du am Kreuz die Sünde hinweggenommen hast, die uns von dir trennt und dass wir so wissen dürfen, dass du immer bei uns bist. Wir wollen dich bitten, dass das immer mehr auch in unser Herz rutscht, dass du immer da bist und dass wir das immer mehr erfahren und erleben. Wir loben und preisen dich dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du jetzt gegenwärtig bist, mitten unter uns, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Amen. Wir stehen auf zu den Einsetzungsworten für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, er verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch im Abendmahl immer wieder daran denken dürfen, dass du einmal wiederkommst, dass wir ein Hochzeitsmahl im Himmel feiern, wo du mal ganz von Neuem Brot und Wein mit uns teilen wirst. Wir loben und preisen dich dafür, weil es uns Mut gibt, auch wenn wir jetzt auf die weltgeschichtliche Lage blicken, auf die Situation, wie sie sich darstellt, Herr. Es sieht nach Chaos aus, Tod, Vertreibung, aber du hast alles in deiner Hand und du wirst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dafür loben und preisen wir dich, dass du niemals die Kontrolle über irgendetwas verlierst. Du bist der Herr der Weltgeschichte und wir loben und preisen dich dafür. Amen. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser miteinander beten und wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir schließen mit einem letzten Lied gemeinsam, und zwar: Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und dann wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und denkt daran, nächsten Sonntag 10 Uhr.